So, herzlich willkommen in meinem Podcast und in echt. Ich habe wieder eine spannende Frau zu Gast, die ich glaube in den letzten 10 Jahren unglaublich viel auch erlebt hat und sie schmunzelt. Und mein Gast ist Romina und Romina, du darfst dich gerne mal vorstellen.
Hi, erstmal hallo, ich bin Romina, bin 40 Jahre alt, komme aus Oldenburg und habe 2 wunderbare Kinder im Alter von 10 und 8, bin gelernte Kinderkrankenschwester und habe irgendwann den Stationsalltag verlassen und bin in die Anästhesiepflege gewechselt. Und da bin ich jetzt seit 2018 und habe letztes Jahr eigentlich so ein bisschen die Gewerkschaftsarbeit für mich auch entdeckt. Genau, und da bin ich beruflich sehr aktiv.
Ja, das verfolge ich jetzt ja auch. Du bist ja seit neuestem auch auf Instagram.
Genau, ganz neue Welten für mich, die sich da auf.
Genau. Ja, ich war auch erst verwundert, als ich dich da gesehen habe und habe gedacht, okay, besser spät als nie.
Alle anderen steigen schon wieder aus und ich steige ein, genau. Ja, um einfach so ein bisschen in Kontakt zu bleiben.
Ja, genau. Für alle, die zuhören, also Romina und ich, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Wir haben zusammen damals im SIVA gearbeitet in Oldenburg. Ja. Also die älteren Oldenburger werden es vielleicht noch kennen. Das ist nächstes Jahr sind es 20 Jahre. Ist es 20 Jahre her, dass der Laden eröffnet hat. Und genau, darüber haben Romina und ich uns kennengelernt und sind bis heute noch richtig dicke befreundet. Und haben in dieser Zeit ja auch eine Menge miteinander erlebt. So, wenn ich so an die Geburten unserer Kinder denke.
Ja, nicht immer präsent waren, ne? Das stimmt.
Ja, das stimmt. Als ich in meiner ersten Schwangerschaft im Krankenhaus liegen musste, wegen frühzeitiger Wehen, hat Romina mich immer mit dem Rollstuhl abgeholt und mich mit ins Schwesternwohnheim genommen. Ja, das war schön.
Genau, lange ist her.
Ja, wirklich. Unfassbar. Romina, nochmal erstmal, bevor wir zu deiner Arbeit bei Verdi kommen, auf die ich nachher auf jeden Fall noch eingehen möchte, würde ich gerne noch erzählen, weil ich habe dich als eine unheimlich starke Frau immer erlebt, die wahnsinnig viel wuppen kann. Und ich glaube, der krasseste Moment, in dem ich dich erlebt habe, war, als du deinen Sohn bekommen hast.
Mein Erstgeborener, genau.
Genau, und ich wäre ja fast auch dabei gewesen.
Ja, wäre mein Mann nicht pünktlich gewesen, hättest du an meinem Kopfende sitzen müssen. Genau.
So nämlich. Genau, und dein Sohn ist ja ein wenig zu früh gekommen.
Ja, fast 13 Wochen, genau. Und dann ja auch per fast schon Notkaiserschnitt auf die Welt geholt worden, weil seine Herztöne versagt haben. Ja, es war eine harte Zeit, die hat uns sehr geprägt. Gerade wenn man auch Kinderkrankenschwester ist und selber auch die Erfahrung hat oder weiß, was da alles passieren kann mit so einem Frühchen, sind wir da aber trotz alledem sehr gut rausgekommen. Also wir hatten unheimlich Glück. Er hat außer eine leichte Zerebralparese und motorisch so ein paar Defizite, hat er eigentlich keine Probleme. Da bin ich sehr froh. Also kognitiv ist er fit, er geht in die normale Schule, kann ganz normal am Alltag teilnehmen und hat auch keine Komplikationen während dieser Zeit auf Intensiv gehabt oder so. Und das war schon eine sehr intensive Zeit, die einen auch sehr emotional mit ganz vielen Höhen und Tiefen begleitet hat.
Ja, und ich habe immer so als Außenstehende, also dir nahestehend, aber ja nicht Teil deiner Familie sozusagen, habe ich das immer beobachtet und habe das echt immer krass bewundert, wie du deinen Sohn auch supportet hast in allem. Also du hast ja wirklich, ich glaube, alles gemacht, was man machen kann, um dein Kind in der Entwicklung zu unterstützen.
Ja, aber wenn nicht ich, wer denn dann, ne? Also er konnte das alles nur nicht selber und mit einem Kind, was Bedarf hat oder zusätzlichen Bedarf, der irgendwie nicht ins normale Bild passt, musst du als Mutter viel tun. Du musst dafür kämpfen, dass du das kriegst. Du musst deine Stimme erheben und du musst auch gucken, was dir zusteht. Da kommt keiner an und sagt dir, das und das und das könntest du irgendwie noch alles in Angriff nehmen und das könntest du noch haben. Da musst du als Mutter lernen, dich durchzusetzen und einfach im Wohle deines Kindes irgendwie agieren.
Hm. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist eine Charaktereigenschaft oder eine Fähigkeit, die du durch diese Zeit entwickelt hast?
Auf jeden Fall Selbstbewusstsein, ganz stark, also gerade auch gegenüber Ärzten, dass ich mich durchsetzen konnte, wenn ich, und ich hatte halt ein komisches Gefühl, dass mein Sohn ja nicht auf die Füße gekommen ist. Also der hat spät laufen gelernt und ich habe immer wieder die Gespräche gesucht mit verschiedenen Ärzten und habe gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Und so mit fast 2 Jahren hat dann irgendjemand auch gesagt, so ja, stimmt. Also die Füße sind ja gar nicht so, wie sie gehören. Also, aber ich musste halt immer dafür kämpfen. Da ist keiner mal von alleine auf die Idee gekommen zu gucken, was könnte es denn sonst sein. Und dann haben wir halt die Diagnose auch gekriegt, Zerebralparese. Und dann hat man halt sofort ja auch das schlimmste Bild vor Augen, was irgendwie passieren könnte. Es hätte ja auch sein können, dass er im Rollstuhl irgendwann sitzt und gar nicht laufen kann und nicht selber essen kann. Das ist halt eine Unterversorgung des Gehirns und das kann sich in verschiedenen Bereichen halt auswirken. Und wir hatten halt Glück, dass das wirklich nur diesen muskulären Bereich betrifft und dass er da halt eine muskuläre Schwäche überall hat. Es war halt im Kleinkindalter, dass er den Mund nicht schließen konnte, dass er nicht laufen konnte, dass er Physiotherapie brauchte. Aber das konnte man am Anfang halt noch nicht genau sagen, wo die Reise hingeht. Das war schon auch für die Beziehung, also für unsere Partnerschaft, war das auch echt sehr kräftezehrend und sehr mit ganz viel Reden verbunden, dass wir uns austauschen über unsere Ängste. Aber wir hatten, wie gesagt, Glück. Unser
Ja.
Sohn ist wunderbar und er ist toll und er spielt Fußball und er kann klettern und nimmt normal am Unterricht teil. Und das ist eigentlich so, dass was mich dann auch bestärkt hat, dann doch auch noch mal ein zweites Kind zu kriegen. Und das war ja auch dann gerade in der Zeit, wo wir eigentlich die Diagnose erst gekriegt haben, war ich dann ja schon wieder schwanger mit meiner Tochter. Ein Zufall.
Ja, ich erinnere mich.
Ja, ich habe gedacht, ich habe Magen-Darm, aber das war es denn leider nicht. Das war
Das
dann
heißt
die
leider.
Störung, genau. Aber ich jetzt bin ich total froh, aber in dem Moment war das echt, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich weiß nicht, wo die Reise mit meinem Sohn hingeht. Und dann bin ich jetzt auf einmal wieder schwanger. Aber wir haben alles hingekriegt.
Du hast ja auch einen wirklich guten Support durch deine Familie, ne?
Unheimlich. Also hätte ich meine Eltern nicht, ob es damals ist, so wie heute, die uns unterstützen, die die Kinder betreuen, die einfach hier sind, dann wäre das, glaube ich, auch alles schwieriger gewesen. Also meine Eltern wohnen beide hier in der Ecke, also in Oldenburg, und die kommen und passen auf die Kinder auf. Und das ist einfach total viel wert.
Hat sich durch deine privaten Erfahrungen auch die, wie soll ich das sagen, die Haltung zu den Menschen, mit denen du arbeitest, also zu deinen Patienten verändert?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe nachdem meine Tochter geboren worden ist, bin ich auf der Kinderfrühchenstation angefangen. War nicht so lange, eine kurze Zeit nur, aber das war für mich, wo am Anfang meiner Ausbildung habe ich immer gedacht, so, oh nee, Frühchenpflege ist nicht so ganz meins, lieber mit älteren Kindern. Und dann bin ich da total drin aufgegangen, weil ich in dieser Zeit, wo ich auf dieser Frühchenstation gearbeitet habe, auch noch mal ganz viel aufgearbeitet habe, was ich mit Terje erlebt habe. Sobald ich am Inkubator gearbeitet habe, das sind diese Wärmebettchen, wo die Kinder drinnen liegen und die Klappen gehen auf und das hat so einen bestimmten Geruch. Das hat mich immer wieder zurückversetzt in meine eigene Mutterseinsrolle, gerade auf der Frühchenstation. Und das hat mir auch unheimlich viel gegeben, um mit den Müttern und auch den Vätern in Kontakt zu kommen. Das war schon sehr beeindruckend.
Ja, und ich kann mir so vorstellen, also denke ich mir gerade so, für die Eltern, die auf so einer Station mit ihrem Kind sind, das ist ja eine wahnsinnig harte Zeit, die unglaublich belastend ist und mit ganz viel Ängsten und Unsicherheit verbunden ist. Und wenn du dann jemanden an deiner Seite hast, der das nicht nur fachlich kennt, sondern der auch diese andere Seite kennt, das ist, glaube ich, unfassbar gewinnbringend.
Ja, man hat einfach viel mehr Empathie den Eltern gegenüber, ne? Und das ist auch heute noch so. Ich arbeite ja in der Anästhesie und da machen wir auch die Kaiserschnitte mit und auch Notkaiserschnitte. Und das ist schon, dass ich, glaube ich, sehr empathisch mit den Frauen umgehe, die da liegen, gerade wenn sie halt auch ein Frühchen kriegen. So. Und wie sie sich fühlen. Und dann kommt das Kind erstmal weg und dieses Kind kommt auf die Neo-Intensiv, was das alles bedeutet. Und die haben Ängste. Und da kann man einfach ganz anders mit den Frauen oder auch mit den Männern umgehen, als wenn du sowas nicht selbst erlebt hast. Das ist einfach so.
Ja, das glaube ich sofort. Nachdem du auf der Neo-Intensiv gearbeitet hast, was hast du dann gemacht?
Ich bin dann erstmal wieder zurückgegangen auf meine alte Station, auf die Kinderchirurgie und habe da eigentlich, weil es einfacher war für uns, nur Nachtdienst gemacht. Ich glaube, ich habe irgendwie 10 Nächte im Monat gemacht, um dann die Kinder zu betreuen. Die sind dann ja in die Krippe und in den Kindergarten gekommen. Und das war einfach so ein bisschen für den Familienalltag war es einfacher. Aber ich habe irgendwann gemerkt, das ist nicht meins. Ich kann das nicht. Ich kann nicht nur Nachtdienst machen und dann kommst du morgens nach Hause, dann kriegst du den Anruf aus dem Kindergarten und musst das kranke Kind abholen. Und abends musst du eigentlich wieder zum Nachtdienst und du hast noch gar nicht geschlafen. Und ich habe auch gemerkt, dass ich was Neues für mich brauche. Dass ich mich einfach mal wieder in den Vordergrund stellen muss, wo es lief ja alles. Zu Hause lief alles. Die Kinder polterte so nach und nach irgendwie voran. Aber ich habe gemerkt, ich brauche irgendwie neuen Input. Ich muss meinen Kopf mal wieder anstrengen. Und dann habe ich 2018 die Entscheidung getroffen, in die Anästhesiepflege zu gehen, was für mich total ein Neuland war. Also gerade diese Intensivmedizin, ja auch Beatmung von Patienten und ganz andere Medikamente, wie wir auf Stationen machen. Und da habe ich dann ein halbes Jahr in Vollzeit gearbeitet für die Einarbeitung. Es war auch eine anstrengende Zeit. Aber durch meinen Mann, der mich unheimlich unterstützt hat, der ja auch selbstständig ist, ging das total gut. Und dann habe ich halt reduziert und arbeite jetzt irgendwie 60% in der Anästhesie. Hauptsächlich im Tagesgeschäft, also von humanen Arbeitszeiten von 7 bis 15 Uhr, aber halt auch Bereitschaftsdienst und Nachtdienst und so. Genau, aber das kriegen wir vom familiären Alltag her ganz gut auf die Kette. Das passt und ich habe auch gemerkt, dass mir das gut tat, dass ich mal wieder was für mich tue, wo ich mich im Mittelpunkt stellen kann, wo ich einfach mal wieder meinen Kopf anstrengen muss und nicht so in dieser Endlosschleife bin, immer dasselbe zu tun, was du einfach auf Station halt tust. Und da bin ich froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin.
Und also ich habe es ja von außen als Freundin sozusagen erlebt. Ne? Ich bin ja gar nicht medizinisch bewandert und habe ehrlicherweise überhaupt keinen Plan von deinem Job. Aber ich von außen habe ich, also hatte ich zumindest so das Gefühl, dass du so über dich hinausgewachsen bist.
Ja, total. Zeit.
Ich habe dich manchmal irgendwo getroffen und habe gedacht, oh krass, Romina. Was ist passiert? Hast du irgendwie High Heels an oder so? Also du hattest eine ganz andere Präsenz.
Ja, das lag halt daran, dass ich mal wieder wirklich meinen Kopf anstrengen musste und auch gemerkt habe, dass ich das noch kann. Man ist ja sonst immer so in seiner Mutterrolle. Man ist gerade am Anfang wickeln, Babybrei, irgendwelche PKIP-Kurse, irgendwelche Muttertreffen mit Babys und es ging ja alles nur noch darum und Therapien von meinem Sohn und dann habe ich halt gemerkt, nee, das ist nicht alles. Du kriegst auch alles auf die Kette und kannst trotzdem was für dich tun. Und das hat mich total bestärkt und mich selbstbewusst gemacht. Und das bin ich auch froh, dass ich das, wie gesagt, gemacht habe. Ich glaube, hätte ich zu viel Angst gehabt, hätte mich das auch im Nachhinein, glaube ich, sehr runtergezogen, dass ich das nicht versucht habe. Also ich glaube, man muss halt auch ein bisschen Mut an den Tag legen und muss auch versuchen, das irgendwie hinzukriegen. Ich glaube, wenn du so in deiner Endlosschleife bist und halt immer wieder nur diesen Alltag hast, kann dich das ja auch, ich will nicht sagen langweilen, aber es ist schon so, dass man ja so in seinem Trott ist und da halt mal wieder rauszukommen, finde ich total wichtig. Und auch mal wieder neue Wege zu gehen, weil dich das da drin ja auch bestärkt und es kann dich ja auch weiterbringen. Persönlich wie beruflich. Aber wenn ich halt glücklich auf der Arbeit bin, komme ich auch glücklich nach Hause. Und da profitiert auch meine Familie von.
Das stimmt, das kann ich so unterschreiben.
Genau.
Wie ist es denn dann dazu gekommen, dass du angefangen hast, dich bei der Verdi so zu engagieren?
Also ich bin schon ewig bei Verdi drin. Also in der Ausbildung 2006 gehörte das noch zum guten Ton, dass man einfach ein Verdi-Mitglied wird. Das war so diese Gewerkschaftssache, das gehörte irgendwie dazu. Ich bin eingetreten und habe dann auch in meiner Ausbildung die Jugend- und Auszubildendevertretung gemacht. Bei uns am Klinikum Oldenburg habe halt so schon so ein bisschen Betriebsratarbeit gemacht. Bin dann aber nach der Ausbildung auch nicht weitergegangen in den BR, sondern war so ein stilles Verdi-Mitglied. Und habe halt immer mal ja, Tarifverhandlungen mitgekriegt, wo dann irgendwie 2% erstreikt worden sind. Und bei uns im Haus war das so, die letzten 15 Jahre hatten wir mal eine aktive Mittagspause vorm Haupteingang. Da ist man dann hingegangen in seiner Pause, hat gesagt, ja, ich bin Verdi-Mitglied und ja, wir finden das toll, dass wir wieder Tarifverhandlungen haben. Aber mehr ist da halt nicht passiert. Und letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, ist ja die Tarifrunde öffentlicher Dienst gestartet, wo die Krankenhäuser zugehören. Dann gehören da die Sparkassen zu, die Stadtverwaltung, in anderen Städten auch die Müllabfuhr. Also ganz viel gehört ja zum öffentlichen Dienst. Und da bin ich so ein bisschen aktiv geworden. Da wurde dann gesagt, ja, das Klinikum will ein Streikhaus werden. Das habe ich erstmal so am Anfang so ein bisschen belächelt, habe gesagt, mal gucken, ob wir das schaffen. Und dann hatten wir Organizing-Teams aus Berlin bei uns im Haus. Die haben uns unterstützt, haben uns so ein bisschen geleitet, haben uns so den Weg aufgezeigt, was wir überhaupt machen können. Weil für mich stand nie irgendwie im Raum, dass ein Krankenhaus streiken kann. Ich habe immer gedacht, das geht gar nicht. Wie soll denn eine Krankenschwester rausgehen, streiken, wenn da die Patienten im Haus sind? Aber das geht und das geht gut. Und das muss man auch tun, damit man einfach mal wieder eine Stimme irgendwie für den Pflegeberuf bekommt. Weil ich glaube, die letzten 20 Jahre ist halt nie viel passiert im pflegerischen Bereich, dass die gesagt haben, hallo, hier sind wir. Und zu Corona-Zeiten waren wir auf einmal ganz wichtig und alle standen am Fenster und auf dem Balkon und haben für uns geklatscht. Aber das hat uns ja auch nicht weitergebracht. Also die Regierung hat uns immer ganz viel versprochen, aber es ist halt überhaupt gar nichts passiert. Und diese Tarifrunde dann 22 war so ein bisschen, da ging es um Geld. Die Inflation war da, wir alle wussten, dass wir weniger Geld haben und es irgendwie standen 500 Euro mehr im Raum und das hat natürlich alle beflügelt und wir haben alle gedacht, ja gut, dafür können wir mal wieder kämpfen und das haben wir auch getan. Und wir haben angefangen, ich glaube im Dezember das Jahr davor haben wir so die ersten Arbeitsstreiks gehabt, da war ich dann das erste Mal dabei, wo wir mit 15 Leuten in so einem Raum saßen und diese Organizing haben uns halt aufgezeigt, was wir tun können und dass wir die Leute mobilisieren müssen, dass wir Mitglieder werben müssen, weil eine Gewerkschaft ist ja nur so stark, wenn ganz viele Leute sich beteiligen. Das siehst du an der IG Metall. Da ist das normal, dass alle Leute irgendwie in der Gewerkschaft sind. Im öffentlichen Dienst sind wir, glaube ich, weiß gar nicht, wo unser Prozentualsatz liegt, gerade bei den Mitgliedern. Ich glaube, irgendwie bei 15% oder 20%. Das ist noch nicht so viel, aber es ist schon ganz viel passiert in den letzten anderthalb Jahren. Ja, und dann haben wir angefangen, irgendwie einen Warnstreik aufzubauen. Der war im März. Und da waren wir mit 500 Leuten vor dem Klinikum. Und das war großartig. Das hat uns alle so beflügelt. Und wir haben Notdienstvereinbarung mit der Geschäftsführung gemacht, dass wir gesagt haben, so und so viel Personal muss auf Station sein für die Patienten. Das ist wie am Wochenende, da sind wir auch weniger als in der Woche. Und das ganze Programm muss runtergefahren werden. Und dieser Organizing-Typ aus Berlin, Luigi, der hat mich sehr geprägt und der hat mich auch immer sehr gut mitgenommen. Der hat halt eine Ansprache bei uns in der Anästhesie gehalten und hat gesagt, ey Leute, wisst ihr eigentlich, dass ihr der Motor dieses Krankenhauses seid? Wenn ihr nicht operiert und wenn ihr euch zusammenstellt als OP und sagt, wir streiken, dann kann hier nichts passieren. Dann wird hier kein normales Programm, geplante OP stattfinden, sondern nur Notfall. Aber dafür müsst ihr euch halt organisieren. Ja, und das habe ich dann angefangen zu machen. Ich habe uns organisiert. Ich habe mit allen einzelnen Kollegen gesprochen, habe gesagt, wie seht ihr das? Wie findet ihr die Forderungen? Was können wir tun? Wollen wir uns nicht zusammenschließen? Wir können das aushalten. Wenn wir diesen Druck spüren, als Team können wir das aushalten. Ja, und dann haben wir wirklich gestreikt. Wir waren mittlerweile, glaube ich, mit 70% meiner Abteilung waren wir organisiert. Die sind alle bei Verdi eingetreten. Wir haben nur Notfälle operiert. Das war auch so, dass wir das in der Notdienstvereinbarung besprochen haben. Unsere Geschäftsführung wollte 8 Säle aufmachen, also 8 OP-Säle und normale Patienten, die halt einbestellt waren, operieren. Und wir haben gesagt, das machen wir nicht. Wir wollen streiken, wir wollen auf die Straße, wir wollen das durchziehen. Und dann hat er irgendwann eingelenkt und hat diese Notdienstvereinbarung unterschrieben. Und dann konnten wir wirklich nur Notfälle operieren, so wie wir es am Wochenende ja auch tun und jeden Feiertag. Also im Endeffekt kennt das Krankenhaus das. Aber es musste halt auch in der Woche möglich sein. Und das haben wir getan.
Gibt es Menschen in deinem Umfeld, die das kritisieren?
Natürlich. da kommst du immer mal ran. Ob es Patienten sind, die sagen, Mann, jetzt meine OP abgesagt worden. Aber bei ganz, ganz vielen war das so, dass sie gesagt haben, die finden es toll, dass wir das mal wieder machen, dass die Pflege mal wieder auf die Straße geht, dass man uns mal wieder sieht, dass man uns wahrnimmt. Weil das war ja nie. Das ist immer alles so, ja, ihr seid Krankenschwestern, ihr seid Pfleger, ihr seid medizinisch-technische Assistenten und ihr macht das irgendwie aus, weil ihr euch dazu, wie soll ich sagen, wie kann man das benennen? Also wir machen das ja nicht nur, weil unser Herz so groß ist und weil wir unseren Beruf so lieben. Aber natürlich tun wir das, aber wir müssen halt auch mal für uns einstehen und wir müssen auch irgendwie zusehen, dass wir mal wieder eine Stimme kriegen. Weil es kann nicht sein, dass die Regierung oben sitzt und uns immer ganz viel verspricht und Personalbemessungen irgendwie rausgehauen werden, die aber nicht eingehalten werden müssen. Und das ist ja so, dass durch Corona ganz viele Pflegekräfte auch den Beruf verlassen haben. Das ist leider so, weil viele das auch nicht mehr vereinbart bekommen mit Familie und Beruf. Die Belastung ist so hoch geworden. Es sind viel mehr kranke Patienten da und viel mehr ältere Patienten wie vor 10 Jahren. Aber das Personal ist nicht mehr da. Und dafür das, was wir leisten, muss halt auch der Lohn bezahlt werden. Und eine Gewerkschaft kann das nur erstreiken, wenn sie halt ihre Mitglieder haben. Und die Gewerkschaft erkämpft das ja mit den Arbeitgebern, unsere Tarifverhandlung und verhandelt das. Aber wenn wir keine Mitglieder sind und uns dann nicht hinter positionieren, dann kriegen wir halt nur irgendwie 1% Lohnerhöhung in 2 Jahren. Das ist einfach so.
Ja, das betrifft ja tatsächlich in Anführungsstrichen nicht nur euch, sondern alle sozialen Berufe, ne? Ich finde, das hat man während Corona ja mal so richtig irgendwie aufs Brot geschmiert bekommen, diese sogenannten systemrelevanten Berufe.
Genau.
Man hat irgendwie so festgestellt, okay, alles, was hier irgendwie gerade so systemrelevant ist, ist halt unterbezahlt. Irgendwas läuft halt irgendwie schief. Und ich habe in meinem privaten Umfeld und in der Familie ja auch einige Pflegekräfte oder aus dem medizinischen Bereich tätige Menschen so um mich herum und habe das ja auch sozusagen auch durch dich und durch andere Freunde auch nochmal so direkt miterlebt, was diese massive Belastung während Corona auch bedeutet hat für euch. Also das war ja eigentlich in echt unmachbar. Also wenn ich so an eine unserer besten Freundinnen denke, deren Mann ja auch Arzt ist, der unter einer immensen Dauerbelastung da tätig war und ihr ja auch, also alle.
Jeden Patienten, den wir ins Krankenhaus gekriegt haben, mussten wir behandeln wie Corona-positiv. Immer voll vermummt und wenn du den Bereitschaftsdienst hast, 24 Stunden, kann das sein, dass du 12 Stunden davon halt nur im Corona-OP gestanden hast. Und dann voll vermummt mit Mundschutz und Kittel und das denn ja auch irgendwie so Ende Sommer, Anfang Herbst, wo es noch warm war. Also es war nicht mehr tragbar irgendwann. Und ich bin froh, dass wir das hinter uns lassen können. Und es gibt noch Corona, aber es ist ja bei weitem nicht mehr so schlimm wie früher. Es ist eine Erkältung. Und ich bin froh, dass wir das irgendwie einfach hinter uns lassen können, dieses Thema. Und ich hoffe, dass uns sowas nicht nochmal so schnell passiert.
Glaubst du, dass das, was man während Corona gespürt hat, sozusagen diesen Vibe, dass das euch in eurer Arbeit bei Verdi jetzt auch ein bisschen unterstützt?
Klar, also auf jeden Fall. Ich denke schon, dass uns das zugute kommt, sage ich jetzt mal. Weil wie gesagt, es wurde ja immer ganz viel versprochen. Systemrelevante Berufe, die müssen wir fördern, die müssen wir ausbauen, das ist so wichtig. Und was ist passiert? Es ist nichts passiert im Endeffekt. Und natürlich ist da auch der Unmut da bei vielen. Und es gab ja auch zum Beispiel diese Corona-Prämie für Leute im Krankenhaus. Und einige haben sie gar nicht bekommen, weil sie nicht die Pflege am Bett geleistet haben. Wir zum Beispiel in der Anästhesiepflege haben die zweite Corona-Prämie auch nicht bekommen, weil wir nicht Krankenschwestern am Bett waren. Aber wir standen jeden Tag an den Patienten, aber wir haben sie nicht bekommen, weil das die Regierung so vordiktiert hat. Und das macht natürlich vielen Unmut, ne?
Ja, genau. Ich kenne diese Geschichten von meinen Schwestern auch, die ja auch im Krankenhaus zum Teil arbeiten. Und da weiß man auch immer gar nicht mehr so richtig, also ich kann diesen Unmut so doll verstehen. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie ich das noch abpuffern soll, wenn die dann so über ihre Arbeitsbedingungen sprechen. Abgefahren. Also meine Schwester zum Beispiel war ja auch lange Leitung auf einer Station, die ist ja auch Kinderkrankenschwester. Und die hat auch gesagt, die MitarbeiterInnen werden immer weniger, die Anforderungen werden immer mehr. Das ist einfach nicht mehr so richtig miteinander vereinbar. Und für die, die dann Leitungen sind, ist der Druck ja auch immens hoch.
Na klar, du musst zusehen, dass du deine Schichten besetzt kriegst. Du musst die Leute abtelefonieren, wer kann einspringen. Bei jedem Schnupfen melden sich die Leute mittlerweile krank. Das ist ja auch so. Das hat Corona auch bei uns beigebracht, dass wenn wir erkältet sind, gehen wir nicht mehr arbeiten. Das ist natürlich, dadurch kommt halt auch der hohe Krankenstand, ne? Und das ist auch spürbar. Und auch viel Burnout, viele psychische Erkrankungen, die mittlerweile in der Pflege sind. Das ist halt so ein Rattenschwanz, so eine Abwärtsspirale. Und da muss man aufpassen einfach.
Sag mal, gibt es bei euch im Krankenhaus, also ich frage, weil ich weiß, dass es das in manchen Unternehmen mittlerweile gibt, so eine Art psychosoziale Beratung? Also wenn man
Hier
zum Beispiel merkt,
bitte.
man hat eine Belastung oder man muss mal über was sprechen oder so.
Ja, das haben wir. Das ist, glaube ich, auch zu Corona-Zeiten nochmal mehr geworden. Und das wird auch publik gemacht bei uns im Krankenhaus, dass es das gibt und dass man die Möglichkeiten hat. Gerade in der Kinderklinik haben wir sowieso auch unsere Psychologinnen, die da arbeiten und auch christliche Berater, auf die man immer zugehen kann. Die haben immer ein offenes Ohr. Und das ist schon so, dass da, glaube ich, auch Gespräche stattfinden. Aber es ist ja auch so, dass auch unsere Führungskräfte geschult sind, mit den Kollegen zu sprechen, ne? Wenn man eine tolle Leitung hat und ein gutes Vertrauensverhältnis hat, kann die einem ja vielleicht auch schon erstmal zur Seite stehen. Wir haben natürlich auch einen eigenen Betriebsarzt, wo man auch die Möglichkeit hat, hinzugehen, die einem weiterhelfen können und auch weiter führen können oder Beratungsstellen oder so. Aber es muss halt drüber gesprochen werden. Und das ist halt auch immer noch so ein kleines, finde ich, so ein kleines Tabuthema. Glaube
Du
ich.
meinst, darüber zu sprechen, dass wenn es einem psychisch nicht gut geht?
Ja, ich glaube, das ist schon so, weil du machst dich dann ja auch angreifbar, ne? Also ich glaube, dass Pflegekräfte, die zugeben, dass es einem nicht gut geht, es können ja auch Fehler passieren, wenn es einem nicht gut geht. Das ist ja auch so. Wenn man eigentlich mit sich selbst nicht im Reinen ist und viel zu viel über sich selber nachdenkt, weil es einem nicht gut geht, passieren natürlich auch im Umgang mit Menschen schnell Fehler. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich so viele so schnell dann auch krank melden, was ja auch richtig ist. Aber dass das so angenommen wird von der Gesellschaft, ist, glaube ich, auch relativ schwer zu sagen, es gibt Pflegekräfte oder Ärzte oder andere Mitarbeiter im Krankenhaus, denen geht es hier nicht mehr gut. Dann verlassen die, glaube ich, eher das Krankenhaus. Und dass die Gesellschaft das irgendwie so wahrnimmt, ich finde, wie gesagt, zu Corona sind wir beklatscht worden und wie wichtig wir doch alle sind. Aber dass wir auch jetzt immer noch in so einer Abwärtsspirale sind in Pflegeberufen, dass wir einfach kein Personal mehr kriegen, dass wir keine Auszubildenden mehr kriegen, dass das, was wir jeden Tag machen, das wird irgendwann nicht mehr weitergelebt. Wenn du dir anguckst, guck mal, wir haben 2006 hatten wir 400 Bewerber auf, ich glaube, 25 Ausbildungsstellen. Plätze. Mittlerweile haben wir, ich glaube, 23 Ausbildungsplätze und haben Probleme, die vollzukriegen.
Wow.
Und das ist einfach so unsere Realität mittlerweile, ne?
Und sag mir mal, was glaubst du, woran liegt das?
Die gehen alle studieren. Die wollen alle studieren. Wer will denn heute noch für einen Job machen, der am Wochenende arbeitet, Feiertage, zu unnormalen Zeiten, Spätdienst, Nachtdienst? Unterbezahlt, die Verantwortung, die du trägst in unserem Beruf. Das ist ja nicht so, dass ich eine falsche Taste drücke und da kommt ein falsches Blatt Papier raus. Oder es druckt irgendwas Falsches. Nee, wir reden hier über Menschenleben. Und ich glaube, dass diese Berufe, ob es handwerkliche Berufe sind oder auch Pflegeberufe, nicht mehr ganz so interessant sind für die jungen Menschen. Und was ich total schade finde. Denn ich zum Beispiel liebe meinen Beruf. Ich könnte mir nicht vorstellen, diesen Beruf zu verlassen. Ich habe den gemacht aus Überzeugung und ich werde ihn, glaube ich, auch bis zur Rente weiterführen. Die Frage ist halt, in welchem Umfang, wie man das noch so kann. Aber ich liebe meinen Beruf. Und ich finde das so schade, dass das nicht mehr so anerkannt ist irgendwie. Gerade bei jungen Menschen.
Glaubst du, dass man das verändern kann, indem man einfach mehr Gehalt zahlt?
Ich glaube, man kann auf jeden Fall einen Anreiz schaffen dadurch. Ein Anreiz auf jeden Fall. Aber es ist natürlich auch so, man muss auch über diese Belastung im Krankenhaus sprechen. Und wenn wir eine hohe Belastung haben, und das haben wir in der Ausbildung schon, die Auszubildenden müssen auf anderen Stationen arbeiten. Eigentlich, die kriegen nicht mehr die richtige Praxisanleitung, wie sie vielleicht eigentlich haben sollten. Ist das ja natürlich auch, das spricht sich rum und dann wollen die Leute noch weniger diese Ausbildung machen. Es muss halt dafür irgendwie jemand eintreten, der auch sagt, wir müssen diesen Beruf mal wieder attraktiver machen. Wir müssen gucken, wie wir uns in der Gesellschaft positionieren, dass wir mal wieder junge Leute irgendwie in die Pflege kriegen, in die Altenpflege, in die Erzieherausbildung, in so soziale Bereiche, damit unser Sozialstaat und unsere Gesundheitsversorgung nicht irgendwann abdriftet.
Und du bist ja schon ein bisschen auf dem Weg dahin, ne?
Genau. Also da sind wir auf dem Weg und ich finde, wir müssen jetzt irgendwie die Notbremse ziehen. Ist halt schwierig, aber man muss es irgendwie versuchen. Also und mittlerweile deswegen, alles gut.
Hörst genau, du deswegen bist du in die Gewerkschaft. Hörst du mich?
Ja, ich höre dich.
Super. Deswegen bist du in die Gewerkschaft eingetreten, um das zu verändern.
Ja, genau. Also ich bin ja, wie gesagt, in diesem Streik sehr aktiv geworden. 2023 war das, genau. Und war da ja bei uns im Haus aktiv. Und dieser Organizing-Typ, der halt bei uns im Haus war, hat irgendwann zu mir gesagt, hast du nicht Lust auf Bundestarifkommission? Und ich so, was ist das denn? Habe ich schon mal irgendwie gehört, konnte aber überhaupt nichts damit anfangen. Und er sagte, das ist halt, das sind die Leute, das sind Ehrenamtliche, aber auch zum Teil Hauptamtliche, die an den Verhandlungen teilnehmen. Das heißt, wenn Tarifverhandlungen stattfinden, sitzen sie mit in Berlin oder in Potsdam in einem separaten Raum und die Vorsitzenden Frank Wernicke und Christine Behle kommen dann raus und besprechen die Thematik mit uns. Und wir können irgendwie gucken, dass wir da zustimmen oder ablehnen und unser Stimmungsbild auch mit rausgeben, was unseren eigenen Betrieb angeht oder unserem Bezirk. Ich bin ja für den Bezirk Weser-Ems zuständig. Und da habe ich erst gedacht, mal gucken. Er sagt, das ist halt ein Ehrenamt, guck dir das doch mal an und frag doch mal, ob es überhaupt einen Platz gibt. Und da waren gerade letztes Jahr im Mai die Neuaufstellung und ich hatte zufällig einen Termin in Hannover mit unserem Fachbereichsleiter aus dem Gesundheitswesen und habe halt angefragt und er sagte, nee, eigentlich sind alle Plätze belegt. Habe ich schon gedacht, ja gut, dann halt nicht. Und 6 Wochen später kam halt der Anruf, ob ich nicht doch Lust hätte. Sie würden mich ganz gerne mit ins Boot holen und ich habe nochmal drüber nachgedacht und habe nochmal ganz viel mit meinem Mann gesprochen, weil das natürlich auch eine Veränderung war für uns als Familie, weil ich natürlich dann auch mal nach Berlin muss. Wir haben Videokonferenzen. Das war halt alles so ein bisschen, es musste geplant werden, ob das irgendwie in unser Familienalltag passt. Und innerhalb von 24 Stunden habe ich zugesagt. Ja. Also ich habe die Unterstützung von meinem Mann, das ist großartig. Er ist selbstständig und kann halt an den Tagen, wenn ich wirklich nach Berlin muss, ist er hier und betreut die Kinder. Dann ist meine Mama noch da und organisiert das irgendwie mit. Aber ich sitze jetzt halt mit in Berlin und kann entscheiden, wo jetzt auch zum Beispiel die Forderungen für die nächste Tarifrunde hingehen. Da war ich jetzt ganz aktiv und positioniere mich auch solidarisch, zum Beispiel bei anderen Krankenhäusern. Zum Beispiel jetzt an der MAH in Hannover, die erstreiken gerade einen Tarifvertrag Entlastung. Da geht es um mehr Personal, um einen Personalschlüssel auf jeder einzelnen Station, in jedem OP, mit wie viel Personal die arbeiten wollen. Und da habe ich mich solidarisch zu positioniert und bin auch schon einmal da gewesen. Und heute streiken die zum Beispiel auch nochmal oder haben eine Demo heute in Hannover. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir mal wieder auf die Straße gehen und dass wir ein bisschen was für uns tun. Für unseren Berufsalltag, für unseren Alltag einfach im Krankenhaus. Sind natürlich auch die Tarifverhandlungen mit gemeint, wo es darum geht, wie viel Geld wir mehr kriegen, klar. Das steht vorne an, aber jetzt zum Beispiel die nächste Tarifrunde hat ja auch das Thema Arbeitszeit. Wir haben eine ganz große Arbeitszeitbefragung durchgeführt Anfang des Jahres mit allen aus dem öffentlichen Dienst. Und das ist schon sehr erschreckend, wie viele Leute sich nur noch vorstellen können, bis zur Rente so weiterzuarbeiten unter den jetzigen Bedingungen. Gerade im Pflegeberuf sind das irgendwie nur noch 25%, die sagen, ich kann ohne Einschränkung bis zur Rente so weiterarbeiten. Und ich finde das ganz, ganz erschreckend.
Ja. Also ich habe auch gedacht, das ist ja auch wieder eine soziale Schieflage, die entsteht, weil es wird wahrscheinlich dann die Menschen sozusagen in der Konsequenz treffen, die Hilfe brauchen und sich eben keine Privatklinik oder ein Privatarzt oder private Hilfe in jedweder Form irgendwie erlauben können. Es trifft halt wieder die Menschen, die darauf angewiesen sind, dass unser Gesundheitssystem, so wie es ursprünglich gedacht war, eigentlich auch funktionieren kann.
Ja, es ist halt
Also
schwierig,
setzt
ne?
du dich, eigentlich setzt du dich ja nicht nur für dich ein und für deine Kollegen, sondern auch dafür, dass unser Gesundheitssystem selber gesund werden kann.
Ja, ich versuche das. Also ich glaube, ich bin nur so eine ganz kleine Kerze irgendwo dafür. Aber ich glaube, es braucht ganz viele kleine Kerzen, damit du ein großes Feuer entfachen kannst, ne? Also ich glaube, wir
Ja,
sind
stimmt.
schon zum Teil mit diesen, es gibt jetzt so eine Personalbemessung hier in Deutschland, die PPR 2.0. Alle, die aus dem Pflegeberuf kommen, kennen das. Das ist so ein Standard, der festgelegt wird, wie viel Personal auf welcher Station arbeiten soll. Aber es gibt halt für die Krankenhäuser keine Sanktionen, wenn sie das unterschreiten. Das ist halt so auf einem Blatt Papier ist geschrieben, wir wollen so und so viel Personal für die Abteilung, für diese Patientenanzahl. Aber es passiert halt nichts, wenn du das nicht erfüllst.
Ja,
So.
das.
Das ist total toll, aber man kann das halt anwenden. Man kann das anwenden in einem extra Tarifvertrag. Tarifvertrag Entlastung. Das hat uns die Berliner Krankenhausbewegung gezeigt. Das hat uns in NRW eine ganz große Krankenhausbewegung gezeigt, dass das umsetzbar ist. Aber es ist halt ein Prozess, der entsteht. Und das dauert.
Also ich stelle gerade fest, so in diesem Gespräch mit dir, das ist ein Thema, was uns ja alle betrifft, weil ich meine, jeder von uns wird irgendwann medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, in egal welcher Form. Es gibt ja tausend verschiedene Gründe, in ein Krankenhaus zu gehen. Und erschreckenderweise, also ich weiß, dass der Zustand nicht gut ist, aber es ist mega bereichernd gerade für mich, mal von dir jetzt noch mal so explizit zu hören, was passiert da eigentlich gerade im Hintergrund? Also ich finde es so unfassbar cool, dass du dich da so einsetzt. Und frag mich gerade, wer aus deinem Berufsstand oder überhaupt auch aus dem öffentlichen Dienst will das denn nicht unterstützen?
Also, ich glaube schon, dass das viele genauso sehen, aber es ist halt ja auch, man muss auch ein bisschen dafür leisten. Man muss auch ein bisschen von sich selber, nicht, ich sag nicht aufgeben, aber man muss ja so ein bisschen von sich preisgeben und auch vielleicht ehrenamtlich was tun. Es wird halt nicht bezahlt, das, was ich tue. Das mache ich bei mir persönlich, das wichtig ist. Ich möchte irgendwann, meine Tochter hat damals zum Beispiel zu mir gesagt, ich glaube, ich möchte auch Kinderkrankenschwester werden. Und dann habe ich so vor 5 Jahren drüber nachgedacht, habe gedacht, nee, ich glaube nicht. Wenn dieser Beruf so weiter runtergeht, dann möchte ich nicht, dass du das lernst. Und eigentlich liebe ich meinen Beruf und eigentlich würde ich wollen, dass meine Tochter diesen Beruf lernt, wenn es so ist, dass es ein guter Beruf ist. Wenn wir aber in dieser Abwärtsspirale sind, dann wünsche ich ihr das nicht. Dann
Wie
möchte ich.
traurig.
Genau, und das war eigentlich so für mich auch so ein bisschen der ausschlaggebende Grund, dass ich gesagt habe, irgendjemand muss doch mal aufstehen und irgendjemand muss auch ein bisschen was machen. Und wenn ich anfange, wer denn dann? Wenn alle so denken, naja, es kann ja jemand anfangen, aber es können ja die anderen machen, bringt uns das ja nicht voran.
Ja, das stimmt.
Und man
Okay.
ruht sich halt ganz schnell darauf aus, dass andere Leute das machen, ne? Und also auch wenn es um Tarifverhandlungen geht, also die letzten 10 Jahre habe ich auch gesagt, ja, geht ihr doch, verhandelt ihr doch. Ich kriege ja eh das, was ihr verhandelt. Also ich muss ja nicht aktiv werden, damit ihr das verhandelt. Ihr tut's ja eh. Aber irgendwann kam halt so für mich dieser Punkt, aber wenn wir uns positionieren und wenn wir uns dahinter stellen, hinter die Forderung, dann können wir noch mehr erreichen. Weil wir sind halt nur so stark, wenn wir in der Gemeinschaft das tun. Und das hat das Krankenhaus also letztes Jahr ganz gut gespürt. Und ich glaube auch dieser Aufschwung von uns, der hat uns im Krankenhaus total gut getan. Also das merkst du auch nach diesen Streiktagen zum Beispiel, sind wir durchs Haus gelaufen, alle mit einem Grinsen im Gesicht, weil wir so viel erreicht haben, weil wir einfach mit 600 Leuten durch Oldenburg gezogen sind. Bei Sonnenschein sind wir gestartet und bei Matsch und Schnee sind wir am Rathausplatz angekommen, weil das Wetter so umgeschwungen hat. Und trotzdem standen wir da alle und waren froh und glücklich, dass wir das getan haben. Und das war großartig, auch für unser Haus einfach mal wieder so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl zu haben. hat uns ganz viel gegeben.
Ja, so klingt es auch.
Ja, es war cool.
Was hat sich persönlich für dich verändert, dadurch durch diese Schritte, die du gegangen bist?
Also ich glaube, ich bin selbstbewusster geworden. Das auf jeden Fall. Also halt auch meine Stimme zu erheben und zu sagen, wenn irgendwas hier gar nicht geht. Gerade auch, weil ich ja in dieser Bundestarifkommission da in Berlin zum Beispiel sitzen wir mit 110 Leuten aus ganz Deutschland, Ehrenamtliche. Und wenn es wird halt immer drüber gesprochen und man muss sich melden und man muss vor allen Leuten seine Meinung sagen. Und das hat mir ganz, ganz viel gegeben, dass ich da irgendwie aufgestanden bin und halt auch das zugute getan habe, was bei uns im Haus irgendwie war und dass ich auch unser Stimmungsbild wiedergeben konnte. Das hat mich persönlich total selbstbewusst gemacht. Und was ich sagen muss, ist, ich habe so viel Feedback bekommen bei uns alleine im Krankenhaus, alleine von meiner Abteilung, die Anästhesiepflege. Keiner hätte vor 1,5 Jahren gedacht, dass wir uns als Anästhesiepflege so positionieren können und so stark sein können und da irgendwie wie so eine Wand vorne stehen können und sagen können, wir gehen jetzt streiken und wir ziehen das hier jetzt durch. Das hätte sonst keiner gedacht, aber ich habe das irgendwie hingekriegt, halt wirklich mit allen Leuten zu sprechen und auch nochmal drauf zu hören, was alle so denken. Also das war ganz viel Arbeit, mit jedem Einzelnen zu sprechen und wirklich irgendwie in die Kommunikation zu gehen und auch mal zuzuhören und mal irgendwie wahrzunehmen, was die Leute überhaupt wollen oder wo die Reise hingehen soll, so mit allem Mann. Aber das hat uns als Team und auch mir persönlich total viel gegeben. Ich habe ein gewisses Standing mittlerweile, glaube ich, bei uns in der Abteilung oder auch im Krankenhaus, was mich natürlich unheimlich selbstbewusst macht.
Ja, ich kann dir das so spiegeln. Ich habe auch das Gefühl, dass es nochmal deiner Persönlichkeit, die schon immer wunderbar war, nochmal so eine Kontur gegeben hat. Du wirst so so deutlicher. Also vorher, das hört sich jetzt doof an, aber vorher warst du nämlich immer die unfassbar loyale, pflichtbewusste, sich kümmernde, liebevolle Romina, die, glaube ich, die erste Pflegekraft im Krankenhaus wäre, der ich begegnen möchte. Und ja, das ist einfach so, weil ich genau weiß, dass du wahnsinnig krass Verantwortung übernehmen kannst und man bei dir immer safe ist. Also du bist ja wirklich so ein sicherer Hafen. Und ich finde das so erstaunlich, dass du jetzt aber auch sozusagen da obendrauf deine Stimme so gefunden hast. Also du bist so, da ist so eine Energie, die so
das fühlt ein.
Ja.
Ja, das ist so. Das ist auch nach diesen Streiktagen. Ich war so, das war alles so leicht. Das ging mir so leicht von der Hand. Es war so eine Leichtigkeit, die ich auch selber gespürt habe und die mich so ein bisschen nicht vom Boden abheben, aber so positiv gesehen. Also es war alles so easy und es hat Spaß gemacht und ich habe dieses Feedback gekriegt und ich bin auch nach Hause gefahren und habe irgendwie gestrahlt und Christian hat irgendwann nur noch zu mir gesagt, gibt's auch noch was anderes außer Verdi? Nee, gerade nicht. Weil mich das so bestärkt hat in dem, was ich tue. Das war halt cool. Und das macht mir auch unheimlich viel Spaß. Und ich profitiere davon. Ich profitiere davon. Ich glaube, meine Abteilung, mein Krankenhaus, die Gesellschaft kann davon profitieren, wenn wir Leute haben, die Bock haben, irgendwie was zu verändern. Und auch ihre Stimme zu erheben. Genauso machen wir ja auch relativ viel. Also Gewerkschaft gegen Rechts gibt es. Da kann man sich auch ehrenamtlich mit positionieren und auch gucken, dass man da Leute mobilisiert, um einfach auf die Straße zu gehen, um diesen Rechtsdrall so ein bisschen abzuschmettern. Und das tut halt gut, wenn du in so einer Gruppe bist. Ne? Das pusht einen ein bisschen. Und man kann mal wieder gesellschaftlich halt auch was verändern, wenn du eine große Gruppe bist.
Genau. Wie du sagst, einer alleine, das hört sich jetzt doof an, aber ist so eine kleine Kerze, ne? Aber viele zusammen machen halt den Raum hell. Also ja. Ja, ich finde das echt richtig cool, was du machst. Und was ich auch krass finde, ist, du hast ja damit auch deine Komfortzone verlassen.
Ja, total. Also vorher war ich ja Hausfrau, Mutter, Pflegekraft von Beruf und habe irgendwie meinen Alltag so irgendwie hinbekommen und ich habe es auch gemacht und es lief auch alles. Aber so da mal wieder rauszutreten aus diesem Trott und mal wieder, wie du schon sagst, die Komfortzone zu verlassen, aus seinem sicheren Hafen rauszugehen und zu sagen, hallo, hier bin ich und wir kriegen das alles hin. das macht halt was mit einem. Und es stärkt mich und auch hier im Familienalltag ist es auch so. Die Kinder sagen schon so, oh, jetzt fährst du schon wieder 3 Tage nach Berlin. So, aber jetzt zum Beispiel in den Herbstferien habe ich auch ein Meeting da, so ein Treffen. Dann nehme ich die Kinder zum Beispiel mit. Das ist ganz cool. Dann haben die in der Zeit, wo ich das Treffen da habe, haben die eine Kinderbetreuung. Aber sonst den Tag vorher und den Tag danach können wir halt Berlin noch mal ein bisschen erkundschaften. Ne? Ich versuche die halt auch ein bisschen mit ins Boot zu holen. Und die merken halt auch oder sehen halt auch dieses, dass man sich sozial engagieren muss. Ne? Und dass man einfach seine Sozialkompetenz erweitern muss.
Und das, finde ich, ist auch so die wichtige Botschaft auch aus dieser Folge. Dieses, wenn man so das Gefühl hat, es läuft halt irgendwie um mich herum nicht gut, dann hast du ja 2 Möglichkeiten. Entweder du bleibst halt in dem Sumpf stecken und sagst so, ja gut, alle anderen sind schuld, dass es mir jetzt kacke geht. Ja. Oder du fängst halt an, selber aktiv zu werden und was zu verändern, weil dann kommt man ja auch in so eine Selbstwirksamkeit und das macht einen ja auch größer und stärker. Und das ist ja letztendlich auch eine Botschaft, die du, oder eine Haltung, die du ja auch deiner Familie, deinen Kindern dadurch auch wieder mit an die Hand gibst.
Ja, total. Ich finde halt, wir können nicht immer nur bei uns gucken. Wir müssen auch irgendwie so ein bisschen über den Tellerrand schauen und gucken, dass man sich sozial engagiert und einfach auch, wenn es Nachbarschaftshilfe ist oder sonst irgendwas, so Kleinigkeiten, ne, dass man einfach nicht nur in seinem kleinen Häuschen bleibt, in seinem Umfeld, sondern dass man auch das drumherum irgendwie mitkriegt und auch bereit ist, dafür ein bisschen was zu tun. Das finde ich ganz wichtig. Und die Kinder, wenn man sich das so anguckt in der Schule, wo geht's denn drum? Also es geht darum, die Hausaufgaben zu machen, vielleicht nochmal irgendwie PlayStation oder sonst irgendwas zu daddeln, vielleicht nochmal zu verabreden, aber so das, man kann ja Kinder auch mitnehmen, man kann ja Kinder auch irgendwie so ein bisschen in diesen sozialen Bereich integrieren. Ob es jetzt zum Beispiel eine Demo gegen rechts ist, hatten wir hier in Edewecht auch, fand ich total cool. Da waren so viele Kinder mit ihren selbst gebastelten Schildern, weil wir einfach so eine integrative Schule sind mit ganz vielen verschiedenen Kulturen. Und wenn man Kinder da schon mit irgendwie in dieses soziale Netz mit einbindet, ist das für die auch eine Selbstverständlichkeit, dass man auf sein Gegenüber achtet.
So wichtig. Ja. So wichtig. Und ich finde immer, umso früher diese Botschaft bei Menschen ankommt im Leben, umso besser, ne?
Ja, sie sind halt dann fest verwurzelt irgendwann. Genau. Das ist halt nichts mehr, was irgendwie programmiert werden muss, sondern es ist einfach drinne.
Ja. Romina, wir kommen zum Ende der Folge. Erstmal an dich vielen Dank, dass du so viel preisgegeben und erzählt hast und ich fand es nochmal unglaublich spannend, da nochmal so hinter den Vorhang zu gucken, weil das natürlich Dinge sind, die man irgendwie nicht so richtig weiß, man hat so eine Idee, aber ja, vielen Dank, dass du dich so engagierst. Ich finde es sehr vorbildlich und richtig, richtig, richtig cool. Ich glaube, viele Menschen könnten sich eine Scheibe davon abschneiden, sich vielleicht mal wieder zu engagieren, auch wenn es keine Kohle dafür gibt. Genau, in diesem Sinne würde ich dir das Wort überlassen. Vielleicht möchtest du noch einen letzten Satz sagen. Genau, in diesem Sinne.
Erstmal danke, dass ich überhaupt dabei sein durfte. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt, Denise, dass du mich gefragt hast und dass du so meine Arbeit so wahrgenommen hast. Und ich hoffe, dass wir in der Gesellschaft mal wieder ein bisschen sozialer denken können, dass wir mal wieder ein bisschen unsere Mitmenschen wahrnehmen und vielleicht auch, dass wir mal wieder ein bisschen empathischer mit allen anderen sind und dass wir gucken, dass wir unsere Gesellschaft mal wieder in den richtigen Weg kriegen, ob es beruflich ist und mehr soziale Berufe ausbilden, damit unsere Gesundheitsfürsorge und unser Gesundheitssystem weiter irgendwie den richtigen Weg gehen kann. Weil wir waren mal ganz großer Sozialstaat und ich hoffe, wir können das auch bleiben.
Okay, das würde ich so stehen lassen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Romina, mach's gut. Wir sehen uns ja tatsächlich nachher noch.
Ich mich auch. Genau, ich wünsche dir einen ganz schönen Tag.
Ebenfalls, bis später.
Bis später, ciao.